Dieser unverwalteten Istanbul. Und gestern haben wir auf dem Schloss ein Lied gesungen, wo wir gesungen haben, wo wir gefragt haben, wie uns ist es, was würde mit Leutschen sein, wenn wir da noch haben, nicht erschienen wäre. Hätten wir dann jemals die Chance gehabt, für uns über Tischten zu wissen. Ich hätte früher mal diese Frage. Wenn sie dann immer noch vor 500 Jahren nicht erschienen wäre, dann würde es keine Verbreitung des Fischerbewusstseins im besten Leben und es keine Schülermachung gegeben, dann hätte es keine Schülerfrauenmacht gegeben, dann hätte es im besten sein immer nicht die Lehre mit anderer Art gegeben oder auch nicht die Verbreitung des Heiligen Jahres. Sie kann erst erscheinen vor 500 Jahren und ihr Leben erscheinen beeinflusst werden. Vielleicht wäre jemand, der nicht in Kontakt gekommen wäre, also ich bin vielleicht ein Eisenbahndirektor geworden. Ein anderer, vielleicht ein Doktor, und noch ein anderer, ein Opernsänger, aber ich vergesse. Und eine andere, heute möchte ich ein Lied singen, das gebeten wird, das Deutsche Tannenmahabu im Tempel des Herzens erscheint. Das Lied heißt, O mein lieber Miranda, bitte erweise deine Barmherzigkeit dieser verzweifelten Kinder. O Herr, es gibt niemanden, der noch zu mir gesungen ist als ich. O Lola, ich rufe nach dir. Ich rufe nach dir, was mein Herz ruft nach dir. Bitte, zeig mir dein Licht in dir. Und komm zu mir und wohne im Tempel meines Herzens. Wenn du deine Barmherzigkeit nicht gibst, warum reist du dann überhaupt mit dieser Frage nach? Ja, dann werdet ihr heute die Frage sehen. Der deutsche Tag endet südlich an. Ich schwimme in den Wellen eines Ozeans, der im Hurrikan des Leidens aufgepeitscht ist. In diesem Ozean des heutigen Lebens gibt es keinen Frieden. Bitte geben mir ein Geschenk, gebe mir deine Lotusfüße, deine göttlichen Lotusfüße, die mir ein Boot sind, in dem dein Diener im Ozean der Geburt und Tode überqueren kann. Dann kam das, der Diener von die sich unabhängig dieses Gebet und erweise mir deine Barmherzigkeit. Ich rufe nach dir. Oh mein Gott! Yes. Ich rufe nach dir. Bitte, Gott, sei voller Mitgefühl zu mir. Ich denke dich in meine Rolle heran. Und komm, du wohnst in den Tempel meines Herzens.
Das war, glaube ich, das allerletzte Geschichte.
Das eine Bild, was ist das in einer betenden Haltung sehen? Goranga, komm und wohne in meinem Herzen. Ich habe das Herz wie ein Tempel für dich eingerichtet. Siehst du nicht, dass ich untergehe in diesem Ozean des materiellen Lebens, in dem es kein Entrinnen für mich gibt? Du heißt aber doch der Retter der Gefallenen. Willst du bei mir eine Ausnahme machen? Das ist der Geist. Goranga Karima Koro Ina 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 Goranga Karuna Koro Ina 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 Ina
Oh, yes, I am.
Worte. Das heißt, so viel das Wort kommt von einem Sanskrit-Wort, Wurzeln. Adam heißt Grenzen überschreiten. Das heißt, von der Zukunft in die materielle Dimension runtersteigen. Ein Avatar ist jemand, der eigentlich nicht zu Hause in dieser Welt ist. Und deswegen nicht sich nach den Gesetzen dieser Welt richten muss. Ein Avatar ist jemand, der aus der Spiritan-Welt kommt und den Gesetzen der Spiritan-Welt gegenüber verpflichtet ist, aber auch durch ihn sie getragen wird. Der deutsche Tanja Mahaprabhu ist ein solcher Avatar, der erscheint Krishnas, die in dieser Welt erschienen ist, mit einem bestimmten Anliegen. Ich finde es gut, dass wir uns an diesem Erscheinungstag oder Kuhn mit diesem Anliegen verbinden. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Und ich möchte gerne anfangen mit einem Werk von Bhaktivinoda Thakur, der das uns erst das Mahat Dharam Mahatmya. In diesem Werk wird so ein bisschen die Gedanken der Geist Krishnas beschrieben. Der höchste Erdachte heißt es hier. Wenn ein Doktor eine Krankheit diagnostiziert, verschreibt er die richtige Medizin. Bei einer schweren Krankheit muss deswegen eine schwere oder starke Medizin gereicht werden. Nun, wo das Kali Yuga ziemlich furchteinflößend geworden ist, also diese materialistische Zeit, und die Krankheit doch sehr schwerwiegend ist, gibt es keine Erleichterung für die Menschen ohne eine sehr starke Medizin. Und deswegen beschloss Krishna, ich werde mein göttliches Reich auf dieser Welt zeigen. Ich werde meinen Namen offenbaren und ich werde meine Form offenbaren. So lange war das ein großes Geheimnis. Doch wenn ich mein Reich, meinen Namen und meine Form weiterhin geheim halte, wie werden dann die Lebewesen jemals die Möglichkeit haben, sich zu erholen aus ihrer schweren, von ihrer schweren Krankheit? Die Lebewesen sind eigentlich meine Diener und ich bin eigentlich ihr Herr. Aber wenn ich ihnen nicht helfe, das zu erkennen, dann werden sie niemals befreit werden von Leid. Von Chaitanya erschien mit diesem Vorsatz auf der Erde. Er brachte die göttlichen Namen mit. Er brachte das ewige spirituelle Königreich Gottes mit. Und er brachte seine Gefährten aus der spirituellen Welt mit. Der Herr gab das Versprechen ab, dass er zu jedem Zeitpunkt jedes Lebewesen befreien wird aus den Schwierigkeiten des materiellen Daseins, wenn man sich nur anwendet. Gauranga sagte, in dieser Inkarnation werde ich nicht darauf achten, wer qualifiziert ist und wer unqualifiziert ist. Nein, ich werde ganz freimütig den Schatz der Liebe verteilen, der selbst von Lord Rama nicht erhalten wird. So, das ist die Idee dieser Inkarnation Krishnas. Krishna sagt, es ist eine schwerwiegende Zeit, wo schwerwiegende Störungen der spirituellen Entwicklung des Menschen sind. Die meisten sind nicht mal sich darüber bewusst, dass sie eigentlich ein Kind der Unsterblichkeit sind, eine ewige Seele sind und sind so verwirrt von materiellen Wünschen und Einrichtungen. Die meisten Menschen sind deswegen sehr unqualifiziert, für uns zu beurteilen. Welche, deswegen hat der gute Herr gedacht, ich werde die Medizin erreichen. Eine Medizin, die so stark ist, dass sie die Menschen zum Aufwachen bringen kann. Und diese Medizin ist hauptsächlich das Singen der Heiligen Namen mit Liebe im Herzen. Ohne den Heiligen Namen singt, ohne Liebe und ohne eine Verbindung mit Krishna, dann ist die Wirkung nicht so stark, wie wenn ihn singt mit Liebe und Dankbarkeit im Herzen. Es gibt ein anderes Lied dazu, was ich euch gerne vorsingen möchte. Nicht vorsingen, meine Stimme ist wirklich nicht geeignet zu vorsingen, was ich euch übersetzen möchte. Dieses Lied ist ein Sankirtan, ein Lied, was man gemeinsam singt. Wach auf, schlafende Seelen! Wacht endlich auf, ruft Lord Chaitanya. Wie lange wollt ihr noch schlafen? Im Schoße der Hexe Mayas, stellt ihr vor, eine Hexe, wunderschön äußerlich, aber mit Giftzähnen ausgestattet, also richtig ein bisschen dramatisch, die uns umarmt in einer wild-romantischen Umarmung, um uns zu töten. Nicht so wie der Materialist Leben gesagt, es ist wild, es ist absorbierend, es ist heftig, nimmt einen ganz in Anspruch. Und wenn man sich darauf einlässt, vergisst man sehr schnell seine eigentliche spirituelle Identität und den Grund, weswegen wir in der Geburt genommen haben in dieser Welt. Ihr kamt in diese materielle Welt hinein und am Anfang habt ihr euch noch vorgenommen, den Herrn zu verehren. Aber ihr habt das vergessen und tragt jetzt eine große Last von Unwissenheit auf euren Buckel. Ich bin herabgekommen von der spirituellen Welt mit dem Vorsatz, euch zu befreien. Sagt mir, habt ihr irgendeinen anderen Freund außer mir? Ich habe euch doch eine Medizin gebracht, die die Krankheit des Maya vernichten kann. Ich flehe euch an, nehmt die heiligen Namen an. Dann endet das Lied mit einem Bittgesuch. Bhaktivinoda Thakur fällt nieder zu den Lotusfüßen von Srimad Mahaprabhu und fleht ihn an. Bitte, bitte, gib mir den heiligen Namen, der mein Leben retten kann von dieser Last der Unwissenheit. Das ist ziemlich spirituell, ne? Ist zu stark gefasst oder geht's? Ich finde es schön, diese Tradition zu entsprechen, zu passen. Diese Tradition, die uns auch herausfordert, uns eine Frage stellt: Wo stehst du eigentlich in deinem spirituellen Leben? Bist du noch am Anfang? Hast du so etwas wie eine Vorstellung, wie du dich weiter bewegen kannst und weiterentwickeln kannst? Oder hast du die Gedanken ganz gut erforscht, verdrängt, unterdrückt? Und du hast dir vorgenommen, ganz pragmatisch zu sein und dir vorzustellen, du seist keine spirituelle Seele, sondern und keine Teil Gottes, sondern nur ein kleiner Ehrenbürger. Das sind so Fragen, die so auftauchen, und so ein schönes Tag. Lord Chaitanya Mahaprabhu ist, habe ich ausgerechnet, genau am 18. Februar im Jahre 1486 erschienen, also nach unserer westlichen Zeitrechnung. Er wurde nicht gezeugt, so wie es unter uns Menschen üblich ist, sondern erschien als Licht im Herzen seines Vaters, der genannt Mishras. Es war wie ein Strahl voller Licht. ein göttlicher Strahl, der dann von dem Herzen der Nishas in das Herz seiner Frau, Sati Mata, einging. Und als Sati Mata Chaitanya Mahaprabhu unter ihrem Herzen trug, leuchtete sie von einem übernatürlichen Licht erfüllt. Zu der Zeit veränderte sich die Atmosphäre von Namadweep. Selbst gewöhnliche Menschen konnten die Wesen des Himmels sehen, die Licht erfüllen. Sie konnten sehen, wie die Götter kamen und dem Kleinen, der im Mutterleib war, ihre Ehrbietung darbrachten. Mutter Sachi und ihr Mann Jagannath Mishra brauchten sich um nichts zu kümmern. Jeden Tag kam von irgendwoher edle Menschen mit Geschenken, mit Reis, mit Ghee, mit Kleidungsstücken, mit allem, was sie brauchten. Und sie konnten verstehen, es ist Gott, der diese Menschen schickt. Für 13 lange Monate, ungewöhnlich für uns Menschen, hielt sich Goranga, das göttliche Kind, im Schoße der Sachi auf. Und dann, als die Mondverfinsterung kam, eine ganz unglückselige Zeit, wo sich der unglücksverheißende Planet Rahu vor den Mond schiebt und seine guten Strahlen bedeckt mit seinem bösen Strahl. Zu dieser Zeit erschien Chaitanya Mahaprabhu. Er hat diesen Zeitpunkt herbeigeführt. Denn um sich vor ihrem Aberglauben zu schützen, dass bei der Mondverfinsterung alles verloren ging, gegen die Hindus an den einzigen Ort, an dem sie sich sicher wähnten, nämlich in die Mutter Ganga hinein, den göttlichen Fluss, der von den Füßen des Herrn ausgeht. Und dort, bis zur Hüfte eingetaucht in glücksverheißendes Wasser, versuchten sie, den unglücksverheißenden Einfluss zu entrinnen, indem sie laut die heiligen Namen chanteten. Madhusudan,
Madhusudan,
Govinda,
Govinda,
Hari Hari,
Hari Hari.
Toll. Auch die Muslims, die äußerlich gesehen einer anderen Religion mit anderen Namen Gottes angehörten, hörten das seelenvolle Rufen der Hindus, die im Gange standen, und freudig lächelnd stimmten sie dem Rufen ein und sagten ebenfalls: Hari Hari!
Hari Hari!
Govinda!
Govinda!
Alle Arten von Brahmanas, göttliche Frauen, Siddhas, kamen und spielten auf der Wina, die fast so klang wie die Sita. Selbst die Frauen von Brahma und Shiva wurden gesehen, als das göttliche Kind in einem tosenden Chor der Gottesnamen erschien und somit hinwies auf seine Mission, singen der heiligen Namen in einem großen Stil zu verbreiten. Ihr seid alles große Seelen, die weit fortgeschritten sind auf dem spirituellen Weg. Hört jetzt ein großes Geheimnis. Als Mutter Sachi im Jagannath einmal Lord Chaitanya so anschauten, bemerkten sie neben ihm Fußabdrücke. In Fußabdrücken auf dem Boden gab es die Flagge, den Donnerblitz, das Muschelhorn, das Chakra und den Fisch. Und sie waren erstaunt. Konnte es sein, dass Krishna, der diese Fußabdrücke hatte, vom Altar, wo er verehrt wurde, heruntergestiegen war und mit seinen Füßen auf dem Lehmboden ihrer kleinen Lehmhütte spazieren ging? Konnte es sein, dass Gopal aus dem Chalagram Shila sich manifestiert hatte und jetzt diese für ihn charakteristischen Fußabdrücke in ihrem Heim hinterließ? Mutter Sachi sagte zu ihm: Schau mal, diese göttlichen Fußabdrücke. Ihr müsst euch das so vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr seid bei euch zu Hause auf dem Küchenboden, seht ihr plötzlich an dem Feuerkreis. Ihr seht den Blitz, das Muschelhorn, Zeichen, die auf dem Fußsohlen Gottes zu finden sind. Wäret ihr nicht auch erstaunt? Mutter Sachi nahm daraufhin ihren kleinen Sohn auf die Schoß und säugte ihn mit der Milch aus ihrem Leib. Und als Govinda Mahaprabhu freudig die Milch seiner Mutter annahm, stapelte er mit den Füßen auf den Fußsohlen, sah Mutter Sachi plötzlich die gleichen Fußabdrücke. Die sind nicht eintätowiert wie bei Damodar Bhatta und den modernen Hare Krishnas, die an Tattoos glauben. Nee, die sind wirklich strahlende Imprints, könntet ihr sagen. Die Flagge, der Donnerblitz, der Muschelhorn. Und die hinterlassen einen ganz glückseligen Einfluss, wenn man ihn sieht. Der Kleine wuchs auf und zeigte Wunder auf Wunder. Manchmal, im kindlichen Unmut, lief er in die Küche seiner Mutter und rief laut: Ich bin Krishna. Und er tat das, was Krishna tat. Krishna ist immer eingeworfen, weil seine Mutter ist in der Mutter gestohlen. Einmal hat seine Mutter gesagt: Jetzt stehst du Butter, später wirst du Ochsenkran stehen und dann stehst du das ganze Universum. Was soll denn das? Aber Krishna flüsterte mit gepresster Stimme: Ich kann es nicht verhindern, ich muss es machen. Ich muss die Butter meiner Devote stehen und so will ich ihrer Liebe entgehen. Gauranga ging auch so manchmal in die Küche wie ein Dieb. Und er sorgte für großes Unmut. Er verfiel von den Regalen herunter. Die Mehlfässer stürzten um, während er ausgelassen tanzte. Und wie zur Zeit der Vernichtung des Universums die Küche in ein Chaos verwandelte. Vielleicht kennen das manche Mütter bei ihren Kindern. Es überkommt die plötzlich so. Mutter Sachi sagte zu ihm körperlich so: Was sollen wir jetzt machen? Jetzt gibt's nichts zu essen. Da ist alles Zucker, alles Gemüse auf den Boden geworfen. Es ist verunreinigt. Das können wir nicht mehr opfern. Daraufhin wurde Govinda schweigsam. Er ging runter zum Ganga, um ein Bad zu nehmen, und kam mit Händen von der Gangeschlange zurück. Und er gab diese Schlange seiner Mutter. Im Augenblick wo der Schlamm seine Hände verließ, wurde er zu Gold. Pure Gold, sagte Mutter, kauf mir die Küchenvorräte ein. Es gibt genug bei uns. Deutsche Tanja wuchs auf und schon mit 11 Jahren beherrschte er das gesamte vedische Wissen. Einmal kam der Champion des Wissens, Keshava Kashmiri, nach Navadvip, dem Hochsitz der Gelehrsamkeit, wo die ganzen Pandits waren. Und er reiste mit einer gesamten Karawane von Bediensteten. Kamele trugen seine Bücher und er hatte nur einen Gedanken, seine Gelehrsamkeit zu messen mit dem Wissen der Pandits aus Navadvip. Aber die Pandits wussten, wir sind ihm nicht gewachsen im Wortgefecht der Schriften und verließen fluchtartig die Stadt. Am Abend kam Keshava Kashmiri zum Ufer der Ganga und dann sah er, leuchtend wie der Mond umgeben von Sternen, Chaitanya Mahaprabhu mit seinen Gefährten sitzen. Und Keshava Kashmiri wurde angezogen zu ihm. Chaitanya Mahaprabhu stand auf und sagte, O Gelehrter, könntest du dein Wissen vielleicht zeigen? Könntest du vielleicht ein paar Strophen zur Verherrlichung von Mutter Ganga rezitieren? Keshava Kashmiri, der sich geschmeichelt fühlte, fing an, wie ein tosender Sturm, 100 Strophen zur Verehrung von Mutter Ganga zu rezitieren, die er aus dem Ärmel sozusagen zog. Er komponierte die ad hoc auf dem Standbein. Chaitanya Mahaprabhu sagte, na, könntest du vielleicht über die Schwächen deiner Komposition jetzt ein bisschen sprechen? Keshava Kashmiri sagt, da gibt es keine Schwächen. Die Verse und die Strophen sind makellos. Nein, sagte Gauranga Mahaprabhu, im 64. Vers gibt es eine unnötige Wiederholung. Und er wiederholte den 64. Vers und wies den großen Schriftgelehrten auf einen peinlichen Fehler hin. Keshava Kashmiri wusste, was das war. In der primitiven westlichen Kultur wäre das der K.O.-Schlag eines stärkeren Boxers gewesen, der sein Gegner niedergestreckt hatte. In der etwas feinstofflicheren Streitkultur, wo es nicht mehr um Boxhiebe gab, sondern um intellektuelles Wissen, da war das Erweisen einer Niederlage von einem Gegner. Keshava Kashmiri war gedemütigt. Im Nu verbreitete es sich wie ein Feuer, dass der größte Gelehrte aller Zeiten von Chaitanya Mahaprabhu am Ufer der Ganga gedemütigt wurde und als eine intellektuelle Pflaume dargestellt wird. Ich freue mich so ein bisschen berlinerisch, um anzukommen bei meinem Publikum. Muss ja verständlich sein. In der frühen Morgenzeit wachte Keshava Kashmiri auf und sagte, O Göttin Sarasvati, erst gibst du mir die Gelehrsamkeit und die Segnung, jeden anderen Gelehrten im Wortgefecht zu besiegen, aber dann bereitest du mir die allergrößte Niederlage, indem du mich von einem 11-Jährigen besiegst. satisfied in its after. O Keshava, the world is physique for my Iyan, Lord Narayan. Den du denkst oder hältst für ein elfjährigen Jungbrahman, er ist niemand anderes als Govinda. Aus Vrindavan, niemals anderes als Narayan aus den Vaikuntha-Welten. Vor ihm kann ich nicht auf deiner Zunge bleiben. Und so verlierst du die Gelehrsamkeit, die ich dir gegeben habe. Ich möchte euch noch etwas zum Schluss zeigen. Ich habe gedacht, Amara Prabhu ist hier, aber ich habe nur den Amara-Shop gesehen auf dem Himmel. Ich habe so einen Shop auf der Seeuferstraße. Und da habe ich was vorbereitet für Amara, was ich gerne erzählen möchte. Lord Chaitanya zeigte nicht nur durch sein Wissen, durch seine Wunderwerke und durch seine Lieblichkeit, dass er Krishna war, der erschienen war im Kali Yuga. Er zeigte, dass seine göttliche Identität auch, indem er die verschiedenen Formen Gottes aus sich hervorgehen ließ. Zur Zeit, wo er erschien, wurde Bengalen von den Muslims regiert, die mit einer grausamen Zwangherrschaft die Verbreitung der hinduistischen Religion unterdrückten. Menschen, die in der Öffentlichkeit die heiligen Namen schändeten, mussten mit großen Verfolgungen und schließlich Folter rechnen. So, es war, gab da einen Gemeinden, Srimas Pandit, der Zusammenkünfte in seinem Zuhause organisierte, wo die Gottesnamen gesungen wurden. Die Nachbarn waren sehr bestürzt. Die dachten, wenn das so weitergeht, wird der König der Moslems mit Sicherheit seine Lanzenträger schicken und nicht nur Shivas Pandit abführen lassen, sondern uns alle auch, die wir Nachbarn sind und somit als Mitverschwörer gelten. So wurden Gerüchte verbreitet, dass schon ein großes Boot mit Soldaten unterwegs waren, um Shivas Pandit gefangen zu nehmen und an den Hof zur Verurteilung zu bringen, den Königshof. Shivas Pandit tat in der Zeit etwas, was viele Gemeinden tun, wenn sie sich bedroht sehen. Verehrte Lord Nishinadev, den Bhaktavatsala, den Freund und Beschützer der Devotees. Und als er ihn so verehrte, mit Tränen in den Augen, mit Angst im Herzen, dass bald ein böses Schlachten stattfinden würde, hörte er plötzlich ein Klopfen an der Tür. Mein Gott, jetzt sind sie da. Wir hätten vielleicht gesagt, keiner ist da, aber Shivas Pandit schwieg vorsichtshalber. Lass mich rein, hörte er ein grimmiges Rufen. Ich dachte, oh, jetzt ist alles verloren. Dann hörte er einen Kick an der Tür, der die Tür aufbrach und hineinstürzte kein bewaffneter Soldat, sondern Chaitanya Mahaprabhu in einer vierarmigen Form. Ein Lichterglanz um sich herum. Und er sagte, Shivas Pandit, was machst du dir Sorgen? Ging nur straks durch den Raum hindurch
und er setzte sich auf den Altar. Ich bin gekommen. Ich bin im Herzen des Königs von Bengalen. Ich werde ihm sagen, er soll die Geweihten in Frieden lassen. Ich bin im Herzen. Ich inspiriere alle, auch die Muslims, auch die Christen, jeden. Aber wenn er meine Weisungen ignoriert, dann werde ich zu einer anderen Taktik greifen. Kennt ihr das, dass eine Stimme im Herzen euch sagt, was ihr tun sollt und ihr sie ignoriert? Nee. Manchmal kommt die Stimme wieder und dann wieder und wieder an diesem Licht. Dann scheint die Stimme der Außenwelt Zeichen zu arrangieren. Dann drehen wir uns immer noch um und rennen weg. So, Chaitanya Mahaprabhu sagte, wenn er also, wie die meisten Berliner, die Stimme ignorieren sollte, meine Stimme im Herzen, dann werde ich in den Hof des Königs hineingehen und ich werde ihm sagen, König, bring deine Schriftgelehrten und sag ihnen, sie sollen allen Leuten in diesem Königshof das wahre Geschenk der göttlichen Liebe geben. Und die Schriftgelehrten werden das nicht tun können. Dann werde ich sagen, König, bring deine Elefanten, bring deine Kamele, bring deine Esel und auch deine Leute herein. Und dann werde ich sie alle trunken machen. Trunken voller Glückseligkeit im Singen der heiligen Namen. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Du glaubst, ich weiß, du denkst, das sind nur Worte. Siehst du die kleine Narayani dort? Er zeigt aber ein kleines Mädchen, das war Narayani. Vierjährig war sie. Und er sagte, Narayani, nimm von mir das Geschenk, nach dem selbst Brahma und Shiva trachten an. Nimm es jetzt an. In diesem Augenblick sprang die kleine Narayani auf und rief glückstrunken die Namen Gottes aus, überwältigt von dieser größten aller Errungenschaften, überwältigt von diesem allergrößten Glück, überwältigt von der Frucht des echten spirituellen Lebens, nämlich göttliche Liebe. Und dann machte Chaitanya Mahaprabhu die ganze Haushalt von Shrivas Thakur trunken mit diesem Trank der Liebe zu Gott. Von Shrivas Thakurs Haus verbreitete sich die Ausbreitung, die tsunamihafte Ausbreitung des Gottesbewusstseins in ganz Bengalen und später dann durch ganz Indien. Ein großer Impuls wurde durch Chaitanya Mahaprabhu in diese gottferne Zeit gelegt. Ein Impuls, der dafür sorgt, dass in den engen Religionen, wie auch zum Beispiel dem Islam, zeitgeschichtlich Sufitum Gottestruppen, Fakire erschienen. Im Mittelalter, in unserer christlichen Zeit, sagte Martin Luther plötzlich, dieses regelfromme Christentum, wo man Geld gibt für seine Erlösung, ist nichts wert. Gott ist der durch Liebe zu erlangen. So war da. Etwas geschah durch Chaitanya Mahaprabhu. Genauso wie wenn ihr einen Stein in den Wannsee werft, dann werden dieser Stein Wellen bilden, die in konzentrischen Kreisen irgendwann das Ufer erreichen. So ist auch durch Chaitanya Mahaprabhu ein so starker spiritueller Einfluss entstanden in dieser Zeit. Ein Einfluss, den wir uns immer zunutze machen können, wenn wir uns mit Chaitanya Mahaprabhu verbinden. Die Lehre Lord Chaitanyas ist einfach. Jeder von uns hat eine ewige Beziehung in ekstatischer Liebe zu Krishna. Aber diese Beziehung ist im Augenblick am Schlafen. Wir sind uns nicht darüber bewusst. Unsere Gedanken sind ganz woanders, mit ganz vielen Staubthemen beschäftigt. Chaitanya Mahaprabhu sprach von der Illusion als Staub, der den Spiegel unseres Bewusstseins bedeckt. Genauso wie ein Spiegel stumpf wird, wenn Staub über ihm lagert, so wird auch das Bewusstsein von uns allen stumpf, wenn materielle Wünsche und Illusionen über uns gelagert sind. Aber Chaitanya Mahaprabhu sagte, es gibt ein einfaches Mittel, um diesen Staub von der Seele zu bringen, diesen Staub vom Bewusstsein zu bringen. Und das ist, dass man voller Liebe mit einem Gefühl der Beziehung zu Krishna ruft und seinen heiligen Namen ruft. Er hatte ein Lied, was er verbreitet. Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Könnt ihr das mit mir sagen?
Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha.
Gopal Govinda Ram Shiva Dusuda. Gopal Govinda Ram Shiva Dusuda. Haraye Nama Krishna. Ich bin ans Ende meiner Vorlesung gekommen, aber zum Anfang einer ganz wichtigen Ansage. Seht mal, die Unterweisung, die Chaitanya Mahaprabhu seinen Devotees gab, ist eine, die ganz wichtig für uns alle ist. Er sagte, wir sollten etwas zum Wohle anderer unternehmen. Er gab seinen Devotees das Beispiel von Bäumen, die dastehen und ihre Früchte, ihre Schatten und auch Feuerholz den Menschen, die es brauchen, bedingungslos zur Verfügung stellen. Und so sagt er, das ist der Nutzen von einem selbstsüchtigen Leben. nur ein Leben, was, sagen wir mal, den Vorsatz hat oder das Anliegen hat, anderen Wohl zu erweisen, für andere da zu sein, das Leben anderer durch einen kleinen Beitrag, so weit wie man es kann, zu erheben, ist es wert gelesen, gelebt zu werden. Denn ein selbstsüchtiger Mensch kann nicht Liebe, auch keine Gottesliebe erfahren. Deswegen ist die Vorbereitung, um göttliche Liebe zu erfahren, wirklich, dass man etwas unternimmt zum Wohle anderen. Was hast du heute schon getan, was nicht nur für dich war, sondern für andere? Stell dir diese Frage mal. Hast du heute schon was getan zum Wohle von anderen? Ich glaube, dass viele von uns diese Frage mit einem glücklichen Ja beantworten können. Versuch dieses Jahr jeden Tag in deinem Leben zu leben und du wirst Wunder erleben. Wirklich wahr. Ich habe ein Anliegen heute an euch alle. Es ist so, dass in Berlin, ich weiß, dass wir einige Sanghas also eingeladen haben, ich kenne nicht alle von euch, aber ich möchte jetzt mich an die Devotis wenden, die sich angezogen fühlen zu der Sangha um Srila Prabhupada herum und ja, diese Ausprägung der ISKCON hat im Augenblick. Es gibt seit ganz vielen Jahren diese wunderschönen Devis, die ihr seht. Lojaganath, ihr seht, ihre Arme sind ausgestreckt, das heißt, sie wollen das ganze Universum umarmen. Das ist diese Geste, mit dem das ausgedrückt wird. Es gibt auch diese Deities, aber es gibt, glaubt es oder nicht, nicht einen angemessenen Tempel, sondern nur eine kleine Wohnung, wo einige große Seelen sich wirklich unglaublich bemühen, eine Art von Verehrung aufrechtzuerhalten. Viele Devotees empfinden das als etwas, wo sie nicht zufrieden mit sein können. Sie möchten, dass Krishna ein schönes Zuhause bekommt und dass vor allem viele Leute sie besuchen können, die Devotees, und Segen von ihnen entgegennehmen kann. Wir können ein bisschen Segen geben, jeder von uns. Unsere guten Wünsche, wir können uns auch vornehmen, etwas zu tun für das Wohl anderer. Aber der größte Segen, den wir wirklich erweisen können, ist, um Menschen in Kontakt zu bringen mit Krishna. Und so ist es der große Wunsch, dass wir einen Tempel machen. In Australien habe ich einen einfachen Mann kennengelernt. Der hat mir gesagt, weißt du, Sachinanda Swami, in eurer ISKCON sagt man eben, redet man immer davon, Spenden geben hier und da. Aber das können doch nur die reichen Leute. Und ich habe gesagt, nein, das Prinzip des Spenden zu geben oder Wohltätigkeit zu geben, ist etwas, was jeder kann. Ich habe das in Russland gesehen. Da gibt es alte Omas, die geben das Äquivalent von 20 Cent im Monat für Zwecke, um anderen eine Wohltat zu erweisen. Ich möchte euch heute bitten, entsprechend eurer Möglichkeiten uns zu helfen, einen Tempel zu unterhalten hier in Berlin und euch zu beteiligen mit einer Wohltätigkeit, die für euch möglich ist, die für euch stimmig ist, die aus eurem Herzen fließt. Ich möchte euch wirklich bitten, wie schön wäre es, wenn wir einen Tempel haben, wo wir diese spirituelle Atmosphäre, die hoffentlich ein bisschen heute durchkam zu euch, wo wir das den Menschen anbieten können. Und ich habe dazu Sadashiva gebeten, euch ein bisschen zu sagen, wie das möglich ist. Kannst du mein Mikrofon haben? Hast du schon? Ja. Du stehst ja nicht direkt vor dem Dienst, genau. Stell dich doch neben mich, weil da verschwindest du hinter einer Säule, obwohl du groß und groß gebaut bist und schwer zu übersehen, ist die Säule doch etwas größer als du.
Ja, vielen Dank, Gomasch. Vielen Dank. Wir möchten euch ein bisschen darüber informieren, wo wir jetzt stehen mit der Tempelsuche. Wir reden ja schon seit einigen Jahren davon, dass wir bald wieder einen Tempel haben werden in Berlin. Das ist für viele von euch sicherlich auch verwundert, warum das immer noch nicht der Fall ist. Und dann möchte ich euch kurz ein paar Informationen dazu geben und euch auch was sehr Positives letztendlich mit auf den Weg geben. Seit Jahren versuchen wir jetzt sehr ernsthaft und auch sehr angestrengt, einen neuen Raum zu finden, wo wir Lord Jagannath verehren können, wo wir als Gemeinde Lord Jagannath zusammenkommen können, Kirtan machen können, singen können, tanzen können für ihn. Aber wie ihr sicherlich selber aus eurer eigenen Erfahrung wisst, ist es in Berlin momentan sehr schwierig, etwas zu mieten, weil die Preise jeden Monat steigen und steigen und steigen. Und die Spenden, die wir bekommen für den Tempel, nicht wirklich sich aufwiegen mit den steigenden Preisen, die wir haben. Wir haben deswegen uns viele Sachen angeschaut. Wir hatten auch verschiedene Projekte, die wir hätten haben können, die aber nicht ausreichend groß waren, um überhaupt ein Sonntagsfest zu feiern, geschweige denn so ein schönes Festival wie heute, wo so viele von euch kommen. Das ist natürlich genau das, was wir wollen. Es bringt ja nichts, Jagannath irgendwo zu verstecken, ihn zu verehren, und dann muss man praktisch Eintrittskarten verlosen, damit überhaupt jemand zu ihm kommen kann, weil so wenig Platz ist. Das ist ja nicht unser Wunsch. Wir haben jetzt etwas gefunden im Weißensee, das ist nordöstlich vom Alexanderplatz, das ist sehr einfach zu erreichen, einen schönen großen Laden, über 130 Quadratmeter Platz, 70 Quadratmeter großer Tempelraum, da kann man Feste feiern, da kann man Festivals feiern, es gibt keine Probleme mit den Nachbarn, mit dem Lärm, das lässt sich alles sehr einfach regeln. Der Fakt ist aber, dass die Miete für diesen Raum ein bisschen mehr ist als das, was wir momentan zur Verfügung haben. An Spenden, an Einnahmen, die wir von euch bekommen. Und deswegen unsere Bitte, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, regelmäßig, monatlich vielleicht sogar, einen Beitrag zu leisten dafür, dass Jagannath verehrt werden kann in Berlin, dass ihr alle kommen könnt, Darshan bekommen könnt von Jagannath, dass wir alle zusammen singen und tanzen können für Jagannath, dann würden wir uns sehr freuen, wenn euch das möglich ist. Ich weiß, viele von euch geben bereits einen Beitrag, sind wir sehr, sehr dankbar, aber natürlich, vielleicht ist es auch möglich, 1, 2, 3, 10 Euro mehr zu geben. Dann freuen wir uns natürlich noch viel mehr darüber. Nun, für diejenigen von euch, die Möglichkeit haben, eine regelmäßige Spende zu geben, ob es 1 Euro ist, 10 Euro im Monat oder 100 Euro, je nachdem, wie ihr könnt, hilft uns das ungemein, jetzt endlich an den Punkt zu kommen, wo wir einen Tempel haben können. Und letztendlich momentan fehlen uns monatlich ca. 400 Euro. Das ist, denke ich, nicht wirklich viel, wenn wir uns alle gemeinsam bemühen, jeder einen kleinen Beitrag gibt. Und ich weiß, wir haben heute viele Gäste hier von anderen Gemeinschaften. Jeder weiß, wo er zu Hause ist. Und wie Maharaj gerade gesagt hat, es geht hier nicht darum, jemanden anzuwerben, wenn ihr eure eigene Sangha unterhaltet. Da sind wir sehr froh, dass ihr hier auch kommt. Sondern es geht halt, wie gesagt, darum, wenn ihr das hier unterstützen möchtet, dann ist jetzt die Gelegenheit und auch wirklich der Moment, wo es wichtig ist, weil wir wollen jetzt endlich an den Punkt kommen, wo wir wieder anfangen können, wo wir regelmäßig was machen können mit euch allen. Und dafür brauchen wir jetzt eure Hilfe, das ist halt wichtig. Und regelmäßig halt auch, das ist auch wichtig, weil wir müssen die regelmäßigen Kosten halt auch bezahlen. Ich habe hier einen kleinen Flyer gedruckt, den kann ich gerne verteilen, der liegt auch hinten am Eingang aus. Ein kleines Bild vom Bild von Jagannath, von dem letztjährigen Gopulim Festival. Man erkennt vielleicht den Mond, der auch dieses Jahr wieder den Altar schmückt. Und da findet ihr ja nochmal unseren Aufruf, unsere Bitte und auch alle nötigen Informationen, wo ihr etwas hin überweisen könnt, wenn ihr möchtet. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden in unserem Verein. Wir haben auch Anträge dabei, wenn ihr den Wunsch habt, euch aktiv einzubringen in das, was wir hier als ISKCON in Berlin versuchen zu machen, habt ihr dann natürlich auch die Möglichkeit, da seid ihr auch alle herzlich willkommen. Wer da Interesse hat, sprecht mich einfach darauf an, kann ich euch gerne ein bisschen mehr erklären, was das bedeutet und wie das funktioniert. Ja, vielen Dank, Hare Krishna.
Ich möchte es wirklich sagen, also die Devotees, die das machen, die das tragen, Ich bin voller Bewunderung. Ich weiß, dass das schwierig ist, sowas in Gang zu setzen. Und ich bin so froh, dass es wirklich Leute gibt, die ja, diese Verantwortung, so das zu organisieren, einen Tempel zu organisieren, auf sich nehmen. Und ich finde das unglaublich unterstützungswürdig. Also ich finde einfach, als die Bodhis Krishna, muss man sehen, hier sind die Deities. Und ja, wir sollten jetzt ein bisschen ihnen einen Service erweisen. Also ich habe es bei der Schiene schon gesagt, also ich bin als Wandermönch ist es im Augenblick ein bisschen knapp, Lakshmi-mäßig, aber ich habe meinem Herzen auch einen Ruck gegeben. Also ich möchte es jetzt nicht so ausposaunen, aber ich gebe da monatlich auch was. Selbst wenn ich mit dem Hut auf der Straße sitzen muss, ist mir ganz egal. Ich finde das einfach so wichtig, dass Krishna verehrt wird im Tempel. Und das, ich würde mal sagen, eine Welle von Segen in diese Welt hineinkommt, Licht hineingebracht wird. Hier eine glücksverheißende Atmosphäre. Schön. Das zu dem Teil. Ganz herzlichen Dank für eure Teilnahme. Ich möchte mich auch ganz bedanken bei unserem Munishwala Halli. Nicht? Munishwala, der das so unglaublich gut unterwahlt hat. Ich konnte richtig reinkommen. Da, also ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Ich glaube, wir werden jetzt, Sanishiva, du sollst das ankommen.